Genau, ich glaube, ich habe noch gar nicht verraten, worum es in der Predigt geht. Ich weiß nicht genau. Wir kümmern uns, oder der Samuel kümmert sich um die Verse aus Philipper 4, und zwar die Verse 4 bis 8. Ich glaube, wenn man an den Predigttext oder an das Predigtthema Freude denkt, ist das mit das Erste, was einem irgendwie einfällt. Genau, und ich lese sie uns vor der Predigt noch einmal vor. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freuet euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaft, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht.
Ich möchte euch mitnehmen in das 12. Jahrhundert nach Jesus Christus. 12. Jahrhundert nach Jesus Christus, da lebte Franz von Assisi. Franz von Assisi, der, wie sein Name sagt, kam aus Italien. Assisi ist 1182 geboren, war relativ gut betucht, also sein Vater, ein reicher Sohn ein Sohn eines reichen Geschäftsmanns. Und wie es damals so üblich war, wenn du jugendlich warst und dann hattest du Tatendrang, dann wollte er an den Kreuzzügen teilnehmen. Die Christen, die haben ja gesagt, der Papst, so, wir müssen jetzt alle gegen die Muslime kämpfen, wir müssen die aus Jerusalem wieder vertreiben, also alle los nach Jerusalem, die Muslime wieder rausschmeißen. Da wollte Franz von Assisi mitmachen. Er hat dann da teilgenommen, aber auf einer der Reisen ist Jesus ihm im Traum erschienen und er hat sich dann entschieden, zurückzukehren und arm zu leben. Also allem zu entsagen, dem ganzen Reichtum, den er hatte, ein Leben zu leben, nur noch für Jesus Christus. Er hat viel Zeit in der Einsamkeit verbracht, er hat Gott gesucht, er war der Gründer des Franziskanerordens und er war der Erste, der eine Krippenfeier abhielt. Also wenn wir so diese Krippe bei uns zu Hause aufstellen, er hat das in echt gemacht, also er hat sich einen Esel geholt, er hat sich eine Kuh geholt und hat sich dann eine Krippe gebaut und dann so ein Jesuskindchen nachgeformt. Er hat so die Krippe nachgestellt und eine Krippenfeier abgehalten. Ich bin jetzt nicht katholisch geworden und man muss auch vorsichtig sein, kein Mensch ist perfekt. Franz von Assisi hat auch den Tieren gepredigt, stelle ich mal in Frage, denke ich, müssen wir nicht tun, hatte auch Stigmata, also die Wundmale Jesu, laut der Legende, stelle ich auch in Frage. Aber er soll einen Satz gesagt haben und den schreiben wir heute über unsere Predigt und versuchen den anhand des Wortes Gottes zu belegen. Franz von Assisi hat gesagt, die Freude ist das sicherste Zeichen dafür, dass wir Gott nahe sind. Die Freude, und jetzt überleg mal ganz kurz, ja oder nein, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Freude, und wir wollen dann gleich klären, was ist Freude überhaupt? Wie zeigt sich diese Freude? Und dann habe ich Freude. Ne, freue dich, Welt. Das haben wir jetzt schon wahrscheinlich, keine Ahnung, haben wir den dritten Advent, glaube ich. Ne? Also 15 Mal gesungen in der Adventszeit. Ja, was heißt das denn konkret? Die Freude ist das sicherste Zeichen, dass wir Gott nahe sind. Philipper 4, 4 bis 8 ist unser Predigttext. Wir nehmen mal den 9. Vers dazu, ganz spontan. Auch wichtig für unsere Anwendung, Philipper 4, 4 bis 9. Wir haben den Text gelesen. Ich möchte vier Punkte mit euch besprechen. Erst einmal die Quelle der Freude. Vers 4 ist Punkt 1. Also, woraus ziehe ich meine Freude? Und jeder freut sich gerne, oder? Keiner ist ja hier, der sagt, boah, ich gehe gerne trist durchs Leben, bin gerne schlecht gelaunt oder deprimiert. Wir tun uns alle gerne freuen. Die Quelle der Freude ist Punkt 1. Punkt 2, Freude in Aktion. Also Freude, wenn ich wirkliche Freude habe, dann wird das aktiv. Und nicht einfach so, dass ich bei Regenwetter die ganze Zeit grinsend durch die Schule, durch die Uni oder auf der Arbeitsstelle rumlaufe, sondern Freude wird aktiv. Zweiter Punkt, Freude in Aktion, das ist die Sanftmut oder Güte, Liebe, Vers 5. Der dritte Punkt, Friede als Voraussetzung für die Freude, denn wir werden sehen, wenn wir ehrlich sind, manchmal müssen wir um diese Freude kämpfen. Und ein Punkt wird hier erwähnt, der uns die Freude kaputt machen will. Und deswegen ist der Friede wichtig. In den Versen 6 bis 8 ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, wir dürfen Gehilfe der Freude sein. Das heißt, wir dürfen, wenn wir selber Freude haben, anderen Menschen helfen, diese Freude zu finden oder in dieser Freude und dann auch in dieser Freude zu leben. Also die Quelle der Freude, Freude in Aktion, Friede als Voraussetzung und Gehilfen der Freude sein. Diese vier Punkte, wenn Jesus Gnade schenkt, wollen wir betrachten. Was ist denn Freude? Wo suchen wir heute, wenn wir was wissen wollen? ChatGPT, Google. So, habe ich gemacht. Was ist Freude? Ein Gemütszustand oder eine Emotion als Reaktion auf eine angenehme Situation. Ja, also, Gladbach macht das 1-0, dann freue ich mich, weil ich Gladbach-Fan bin. Wenn Gladbach das dritte Gegentor bekommt, dann ärgere ich mich, weil es keine angenehme Situation mehr ist. Wenn du jetzt in der Schule eine 1- zurückbekommst, dann freut man sich. Kriegst du eine 4- zurück, dann freut man sich nicht mehr. Ganz einfach. Das ist oft gekoppelt an eine angenehme Situation und äußert sich dann in einem Freudenschrei oder in einem Lächeln. Die Freude, und das hat man herausgefunden, hat psychologische, soziale und physische Vorteile. Sie verbessert das Immunsystem. Also wenn Menschen sich freuen und wir wirkliche Freude haben, dann leben wir gesünder. Das haben Psychologen und auch Ärzte herausgefunden. Und sie reguliert Stress. Freude reguliert den Stress. Und jetzt kannst du ja mal dein Stressbarometer so durchgehen. Gerade in der Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, wo du stehst, hast du schon alle Geschenke, ja oder nein? Wie viele Weihnachtsmarktbesuche stehen bei dir noch an? Und das ist ja teilweise mit Familie auch mit Stress verbunden, wenn man da so auf die Kinder aufpassen muss. Also, wenn du viel Stress hast, hast du voraussichtlich wenig Freude. Hast du viel Freude, hast du voraussichtlich wenig Stress. So, und die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, die spricht ganz, ganz oft von der Freude. Je nach Übersetzung 200 Mal spricht die Bibel von der Freude. Ich haue ein paar Beispiele raus. Psalm 100, Vers 2. Und diesen Vers kennen viele von uns. Dienet dem Herrn mit Freuden. So, es ist also nicht egal, Gott ist es nicht egal, wie ich als Christ durchs Leben gehe und meinen Alltag bewältige. Oh, schon wieder Wäsche waschen. Oh, schon wieder Wohnzimmer saugen. Oh, schon wieder Predigt vorbereiten. Oh, schon wieder früher aufstehen, um nach Gredenbach zu fahren und hier eine Predigt zu halten. Gott ist das nicht egal, wie ich meine Arbeit mache, meine Schulaufgaben oder meinen Dienst. Denn er sagt in 5. Mose 28, Vers 47, da ist Gott richtig sauer auf Israel. Israel diente Gott nicht mit Freuden. Also so nach dem Motto, ah gut, dann müssen wir das halt machen, dann müssen wir die 10 Gebote halt machen, dann müssen wir halt Opfer bringen. Mit so einer, wie man heute sagt, scheißegal Einstellung. Gott gefällt das nicht. Wir kennen den Vers aus Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir haben schon darüber geredet, derjenige, der sich freut, der hat ein starkes Immunsystem, hat weniger Stress. Also wir merken immer wieder, wie das Wort Gottes Wahrheit spricht. Und das bringt uns zum ersten Punkt, die Quelle der Freude. Was sagt Paulus hier? Freuet euch an eurem Weihnachtsgeschenken. Freuet euch an eurem neuen Handy. An eurem neuen Auto. Freut euch in dem Herrn. Alle Wege. Also immer. Und abermals sage ich, freut euch. Also Jesus ist die Quelle der Freude für Paulus. Wo ist Paulus momentan, als er diesen Satz schreibt? Das muss man sich ja bewusst machen. Paulus sitzt nicht in einem 5-Sterne-Hotel, hat gerade gefrühstückt und einen Kaffee. Und sagt, ja, mir geht's gut und ich habe einen Adventskranz hier, habe die Kerzen angezündet. Paulus sitzt im Gefängnis. Und Gefängnisse sind nicht so wie heute, 3-Gänge-Menü und Nachtisch und eigener Fernseher und WLAN. Es ist dreckig. Ein dreckiger Ort, eine bescheidene Situation für Paulus. Und Paulus schreibt von der Freude, weil er die selber erfährt. Er sagt, freut euch in dem Herrn. Alle Wege abermals sage ich, freut euch. Und jetzt wollen wir mal das Grundlegendes klarstellen. Was oder warum läufst du über diese Erde? Was ist der Sinn oder der Ziel oder das Ziel deines Lebens? Und da haben sich ein paar Theologen, die sich ganz viel mit der Bibel beschäftigt, die ganz viel die Bibel lesen, zusammengesetzt, 1647 schon aus Schottland und aus England. Die haben den Westminster-Katechismus geschrieben und die haben sich gefragt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Also was will ich erreichen, was soll ich erreichen in meinem Leben? Möglichst viel Geld, ein zweites Haus, dass es meinen Kindern gut geht. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und sie haben die Antwort gefunden, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das heißt, ich und du, wir sind hier auf dieser Welt, um Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Man kann auch sagen, Gott verherrlichen dadurch, dass wir uns an ihm erfreuen. Denn Gott wird groß gemacht, wenn wir Freude an ihm haben. Das passiert ganz oft in unserem Alltag. Wenn du ein neues Auto bekommst, dann erfreust du dich, hoffentlich, gehe ich mal von aus, an deinem neuen Auto. Und du fängst an, mit deinen Arbeitskollegen über dein neues Auto zu reden, automatisch. Warum? Dich muss keiner dazu zwingen. Da sagt keiner jetzt, komm, jetzt red doch mal über dein neues Auto. Oder wir sagen, kriegst ein neues Handy. Wo sind wir jetzt bei iPad 17,5 irgendwas? Kann das sein? Oder iPhone? Du kriegst das neueste iPad oder neueste iPhone. Und keiner muss dir sagen, so jetzt erfreu dich doch mal an deinem Handy. Du machst nichts anderes. Du nimmst das Handy, erfreust dich dran und erzählst jedem, dass du ein neues Handy hast. Also du gibst mit deinem Handy an, du gibst mit deinem neuen Auto an, du bekommst eine neue Küche von deinem Ehemann geschenkt, also alles super Holz und super Lichter, alles toll und du erfreust dich an deiner neuen Küche, das Kochen funktioniert wie von selber, du lässt alle Nachbarinnen ein, kommt, wir machen hier Tupperware-Party und schaut mal meine neue Küche, du erfreust dich an deiner Küche und lobst deine neue Küche. Merkt ihr, wie das zusammenhängt? Woran du dich erfreust, das machst du groß. Und der Westminster Katechismus sagt eben, wenn ich mich an Gott erfreue, dann verherrliche, dann mache ich ihn groß. Also Gott wird verherrlicht, wenn ich mich an ihm, wenn ich Freude an ihm habe. Und die Frage ist jetzt, wie begeistert bin ich von Jesus? Und wie bekommt man das überhaupt hin, von Jesus begeistert zu sein, sich an Jesus zu erfreuen? Und was kann man tun? Und wir müssen ja ehrlich sein, wir sind eben manchmal nicht begeistert von Jesus, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und wir werden gleich einen Bereich betrachten, das sind die Sorgen, die die Freude kaputt machen wollen, denn der Teufel ist Experte darin, unsere Freude kaputt zu machen. Also, wie begeistert bin ich von Jesus? Welche Rolle spielt Jesus in meinem persönlichen Leben? Ist er derjenige, wo ich sage, ja, Jesus ist das Nonplusultra, also das Beste, was mir je passiert ist in meinem Leben. Und lebe ich das auch? Denk mal daran zurück, als du verliebt warst. Da wolltest du immer Zeit mit deiner Frau oder mit Freundin oder mit deinem Freund verbringen. Dich musste keiner dazu zwingen. Warum? Weil da eine Anziehung war. Dieses Verliebtsein, die Freude aneinander, die Liebe zueinander, Liebe und Freude hängen ganz eng zusammen, sehen wir gleich. Aber ich musste keiner dazu zwingen. So, und wenn jetzt dieses Verliebtsein und diese Freude aneinander erhalten bleiben soll, was sagt dir jeder Paartherapeut? Da müsst ihr kommunizieren. Ihr müsst Zeit miteinander verbringen. Und genauso ist das mit Jesus auch. Wenn sich Freude an Jesus erfahren möchte, dann geht das nur über die Beziehung zu ihm. Über die Beziehung, durch sein Wort und durchs Gebet, Zeit miteinander verbringen im Gebet, durch sein Wort. Und dann kann ich die Freude zu Jesus, wenn sie verloren gegangen ist, auch wieder steigern. Dadurch wird er mir wichtiger. Denn womit ich mich beschäftige, das ist mir wichtig und das wird mir wichtig. Was tun, wenn die Freude fehlt? John Piper hat drei Punkte zusammengestellt, die möchte ich gerne kurz mit euch teilen. Wenn die Freude fehlt, also wenn ich keine Freude an Jesus habe, und das muss ja jetzt jeder selber in sich hineinhören, wie ist das mit der Freude an Jesus? Und es ist wichtig, es ist die Freude an Jesus und nicht an den Gaben, die er schenkt. Augustinus hat ein ganz, ganz wichtiges Beispiel gebracht. Er hat von dem Ring geredet, von einem Ring geredet, der geschenkt wird. Das ist jetzt nicht mein Ehering, den kriege ich jetzt nicht ab. Aber sagen wir mal, das wäre mein Ehering. Ich habe meiner Frau einen Ehering geschenkt. Und der war jetzt nicht allzu teuer. Aber wenn das jetzt mal so ein richtig teurer Klunker gewesen wäre, dann freut sich meine Frau an diesem Ring. Aber wen oder wem sollte ihre Liebe und ihre eigentliche Freude gelten? Hoffentlich nicht nur dem Ring. Sie könnte ja sagen, ja, danke für den Ring, Samuel, ich gehe jetzt meine eigenen Wege. Der Ring ist so toll, das ist meine einzige Freude. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und oft fallen wir nämlich in diese Falle, dass wir uns an den Umständen und an den Sachen, die Gott schenkt, erfreuen und nicht mehr an ihm. Wir können uns freuen, wenn wir gesund sind, wenn wir ein schönes Haus haben, wenn alles so läuft, wie ich das geplant habe. Aber was ist, wenn das eben nicht mehr so ist? Wo ist dann meine Freude? Und deswegen ist es wichtig, die Freude in Jesus zu suchen. Und wenn das nicht klappt, dann einfach auch um Vergebung bitten für die Sünde der fehlenden Freude. Weil es ist eine Zielverfehlung. Unser Ziel ist es, sich an Jesus zu erfreuen. Und wenn das nicht klappt, dann ist es Zielverfehlung. Und das nennt die Bibel Sünde. Also um Vergebung bitten. Wenn ich sage, ich habe keine Freude in der letzten Zeit gehabt, dann bitte ich dich um Vergebung, Jesus. Und dann zweiter Punkt, beten um die Freude. Zünde an ein Feuer, Herr im Herzen mir. Das Lied kennen die meisten, nicht wahr? Ja, mit der Melodie der israelischen Nationalhymne. Wie lautet der Refrain? Zünde an ein Feuer, Herr im Herzen mir. Je, genau. Wer ist da der Freudenquell? Jesus. Jesus ist der Freudenquell. Und da sollen wir unsere Freude suchen. Also, beten, Herr Jesus, zünde wieder dieses Feuer in mir an. Und dann drittens, gehorsam sein, also seinem Wort, mit der Erwartung, dass er Freude wieder schenkt. Und wie gesagt, Augustinus hat gesagt, wenn du ewige Freude haben willst, so hänge dich an den, der ewig ist. Es gibt viele Freuden. Wir können uns am Fußball erfreuen, an der Gesundheit, an unserem Ehepartner, an unseren Kindern. Das ist alles gut. Aber ewige Freude, nur in Jesus Christus. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, Freude in Aktion. Zweiter Punkt, Freude in Aktion. Vers 5, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Oder eure Sanftmut, kann man übersetzen, Güte, Sanftmut. Denn die Freude, die ich habe, die bleibt nicht verborgen, sondern sie tritt in Aktion. Und das eben in der Sanftmut oder in der Güte oder in der Liebe. Dieses Wort, was hier steht, das kann eine Zufriedenheit oder bedeutet eine Zufriedenheit mit anderen. Auch eine Großzügigkeit anderen gegenüber. Also wenn ich Freude erlebe, dann ändert das, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen um mich herum. Das ist auch Barmherzigkeit oder die Nachsicht mit den Fehlern anderer oder Geduld. Und Paulus sagt, eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Wo geht das denn los? Wenn du verheiratet bist, dann geht das los mit deinem Ehepartner, also mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Wie viel Freude habt ihr in eurer Ehe? Wie großzügig bist du mit Fehlern deines Ehepartners? Oder bist du gleich auf 180, wenn deine Frau um 9:30 immer noch nicht im Bulli sitzt und ihr ja eigentlich zur Gemeinde müsstet? Nur ein Beispiel jetzt. Hä? Wie großzügig bist du? Wie nachsichtig im Umgang mit deiner Frau oder mit deinem Ehemann? Wie zufrieden bist du mit anderen? Oder wie nachsichtig bist du mit Fehlern, wenn andere Fehler machen? Freude zeigt sich in der Beziehung, in der Ehe, dann auch mit den Kindern, dann in der Schule und am Arbeitsplatz. Wie viel Güte und Sanftmut durch die erfahrene Freude, wie gütig und sanftmütig bin ich mit anderen, mit deinem Arbeitskollegen, der vielleicht schon dreimal den gleichen Fehler gemacht hat und du sagst, Mensch, eigentlich müsste ich jetzt an die Decke gehen, aber weil du Freude in deinem Leben hast, sagst du, nein, ich zeige meine Güte, so wie Paulus es sagt, meine Sanftmut im Umgang mit anderen Menschen. Und er gibt uns auch eine Motivation mit, Die Motivation ist, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Warum? Der Herr ist nahe. Und das kann bedeuten, sowohl temporär, also zeitlich, als auch lokal. Beides. Also Gott ist nahe, er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Oder aber auch, der Herr ist nahe, Jesus kommt wieder. Und dann wird er mich fragen, wie habe ich meine Beziehung? Und er wird dich fragen, wie hast du deine Beziehung zu ihm gestaltet? Bist du die ganze Zeit freudig mit ihm unterwegs gewesen? Oder langes Gesicht, Hauptsache irgendwie ans Ziel kommen? Das ist nicht das Ziel eines Christen. Mit langem Gesicht, Hauptsache irgendwie ans Ziel. Das Ziel ist es, dass wir uns an Jesus erfreuen. Der Herr ist nahe. Dritter Punkt. Der Friede als Voraussetzung der Freude. Paulus schreibt hier in Vers 6 und 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wahre Freude, tiefe Freude, ist ohne Frieden mit Gott nicht möglich. Warum? Weil du den Heiligen Geist, wenn du keinen Frieden hast mit Gott, wenn du nicht Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Und was ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude und danach kommt schon der Friede. Wir merken, wie das alles zusammenhängt. So, wie bekomme ich Frieden mit Gott? Wichtigste Frage, die du dir stellen musst in deinem Leben. Ob du jetzt schon 15 Jahre oder 25 oder 30 oder 40 Jahre in die Gemeinschaft gehst. Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Weil Gott heilig und gerecht ist, er wird dich richten, du bist nicht gut, ich bin nicht gut. Friede mit Gott, Gott ist zufrieden mit mir, nur durch Jesus Christus. Und dann habe ich Status quo Frieden. Gott ist zufrieden mit mir. Aber, das ist der Status, auf dem stehen wir. Trotzdem kämpfen wir immer auch um diesen Frieden im Alltag. Warum? Denn wir haben ja schon gesagt, der Teufel, der möchte uns den Frieden kaputt machen. Und Sorgen, so wie Paulus hier beschreibt, die sind ein Freudenkiller. Wie ist das mit den Sorgen? Macht ihr euch manchmal Sorgen? Nee, ne? Seid so voll Heiligen Geistes. Wie ist das mit den Sorgen? Die Sorgen, da muss man sich gar nicht drum kümmern, oder? Ja, sicher. Die kommen von ganz alleine. Du liegst abends im Bett, fragst dich, Mensch, habe ich genug gelernt für die nächste Mathe-Klausur? Und da schaffe ich mein Jahr, wenn ich in Mathe auf 5 und in Sachunterricht vielleicht auch 5 stehe, komme ich da durch. Und die Sorgen, die kommen. Was passiert mit den Kindern? Jetzt mit der Gesundheit, wenn ich zum Arzt muss, was kommt da raus nach meinem Check-up? Du liegst im Bett und die Sorgen sind da, du kannst nicht einschlafen. Wie gehen wir damit um? Und Paulus sagt ganz salopp, sorgt euch um nichts. Ja, wenn das mal so einfach wäre, nicht wahr? Dass wir dann sagen, ja gut, okay, wenn du das sagst, Jesus, dann sorge ich mich mal um nichts. Dann lege ich mich einfach hin und schlafe ein. Klappt nicht immer. Oft manchmal nicht. Oft meistens nicht. Und Paulus gibt dir noch einen Tipp. Was machen wir denn? Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Also alles, was dich bewegt, alle Fragen, die du dir stellst, mit allen Sorgen, mit denen du dich rumquälst. Was soll man damit machen? In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also was machen wir mit den Sorgen? Was machen wir für den Frieden? Wenn mich etwas bewegt und ich weiß nicht, wie geht es weiter in der Zukunft? Was passiert mit meinen Kindern? Was passiert mit meiner Rente? Wie geht das jetzt mit dem Rentenpaket? Bekomme ich genug? Gesundheitlich, wie wird das aussehen? Wenn ich da liege und nicht einschlafen kann, was mache ich? Ich rede mit Jesus und gebe ihm alles ab. Ich rede mit ihm darüber. Hey Jesus, du weißt, was mich bewegt, meine Zukunft, meine Gesundheit. Ich rede ganz normal, wie ich mit euch rede, mit Jesus darüber. Im Bitten, Gebet und Flehen. Manchmal ärgere ich mich und sage, Jesus, bitte nimm mir das jetzt weg. Ich möchte jetzt endlich sorgenfrei sein. Und dann, was sollen wir dann machen? Danke sagen. Danksagung. Warum? Weil ich weiß, dass meine Sorgen bei ihm aufgehoben sind. Wenn ich mir Sorgen mache, dann übernehme ich die Aufgabe Gottes. Und das ist Hochmut. Wenn du eine Person bist oder ich eine Person bin, die sich viele Sorgen macht, dann bist du eine hochmütige und nicht demütige Person. Warum? 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also es ist Gottes Aufgabe, sich Sorgen zu machen um mich und um dich. Und wenn ich denke, ja, ich muss mir jetzt immer weiter Sorgen machen und die Sorgen machen mich fertig und ich gebe das nicht ab, und dieses Werfen ist ja eine aktive Handlung. Ich gebe das ab, ich rede mit ihm darüber und sage, nimm mir das weg. Das ist eine aktive Handlung, das müssen wir tun. Wenn ich das nicht tue, dann mache ich mich selber zu Gott in meinem Leben und sage, nee, das mache ich jetzt. Ich mache mir Sorgen um mein Leben. Und das ist Hochmut. Dann müssen wir um Vergebung bitten und sagen, Gott, ich möchte demütig sein und dir meine Sorgen abgeben und dir Danke sagen, dass du schon weißt, wie ich da rauskomme aus dieser Krankheit oder wie meine Zukunft aussehen wird oder wie die Zukunft meiner Kinder aussehen wird. Und alles das, was mich bewegt, das weißt du schon. Und deswegen danke ich dir dafür, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Und was passiert dann? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Die Vernunft sagt, alles sehr limitiert. Sieht alles nicht so gut aus in Deutschland momentan. Keine guten Politiker, die da Entscheidungen treffen. Das sagt zu uns der Verstand und die Vernunft. Und deswegen ist es wichtig, dass der Friede Gottes, der ist höher als alle Vernunft. Und ich gebe euch drei Beispiele aus der Bibel, wo das wunderbar deutlich wird, wo Menschen gesagt haben, nee, ich setze nicht auf meinen Verstand, ich setze nicht auf meine Vernunft. Das heißt nicht, dass wir ihn ausschalten. Sprüche 3, Vers 5, was steht da? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, weil unser Verstand ist limitiert. Unsere Vernunft ist limitiert. Gott ist nicht limitiert. Und oft limitieren wir Gott durch unsere Vernunft, durch unseren Verstand. Aber Sprüche 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Das ist eine Entscheidung. Ich sage, ich entscheide mich, Gott nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein, auch wenn meine Vernunft etwas anderes sagt. Da ist Noah. Ihr kennt Noah, der sollte eine Arche bauen. Es hat noch nie geregnet zu der Zeit. Und Wasser war auch nicht in der Nähe. Gott sagt, bau eine Arche, ich werde es regnen lassen. So, die Vernunft sagt, Noah baut ja 100 Jahre lang. Und er sieht 100 Jahre keinen Tropfen Wasser. Aber er baut immer weiter. Und die Leute kommen vorbei und machen sich lustig. Was machst du da, Noah? Ja, ich baue ein Schiff. Wofür? Ist kein Wasser in der Nähe. Regen kannten sie noch nicht. Aber er sagt, ich verlasse mich auf den Herrn. Auf ihn kann man sich verlassen. Und er baut weiter. Und er zieht sein Ding durch, weil er Frieden hatte. Da ist Elia. Ich gebe nur zwei Beispiele. Elia, da sagt Gott zu ihm, geh an den Bach Krit. Und wer wird dich dort versorgen? Die Raben, ganz genau. So, Raben sind ja jetzt nicht bekannt dafür, dass das sehr fürsorgliche Tiere sind. Deswegen gibt es ja auch das Sprichwort eine Rabenmutter. Wenn man so die Kinder so ein bisschen vernachlässigt, ist eine Rabenmutter. So, und Gott sagt zu Elia, geh dahin und die Raben werden dich versorgen. So, was sagt der Verstand? Was sagt die Vernunft? Das klappt nicht. Das sagt der Verstand. Das sagt die Vernunft. Weil Raben bringen kein Essen. Und was macht Gott? Er ist höher, er ist nicht limitiert durch die Vernunft, durch den Verstand. Er hält sein Wort und er lässt die Raben dann morgens einen Hamburger, abends einen Döner, Fleisch und Brot. Er versorgt Elia durch die Raben. John MacArthur hat gesagt, wenn wir uns sorgen, zeigt das, dass wir beherrscht werden von den Umständen und nicht vom Wort Gottes. Wenn wir uns sorgen, zeigt das, dass wir beherrscht werden, und das ist eben oft der Fall, wir werden beherrscht von den Umständen und nicht vom Wort Gottes. Deswegen schreibt Paulus hier, weiter, liebe Brüder, die Schwestern dürft euch ruhig einbeziehen, liebe Geschwister, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Also wir brauchen dann eine Gehirnwäsche. Wenn die Sorgen uns fertig machen, dann brauchen wir eine Gehirnwäsche. Also unser Gehirn muss neu gepolt werden. Womit? Durch das Wort Gottes. Da müssen wir das Wort Gottes dagegen halten, wo steht, ich habe einen guten Plan mit deinem Leben, lass deine Sorgen bei mir, gib deine Sorgen ab. Und dann kommt der Friede Gottes, der uns erfüllt, der höher ist als alle Vernunft. Und wir dürfen unsere Sorgen abgeben und wir dürfen wieder Freude in unserem Leben erfahren. Vierter Punkt. Paulus sagt hier in Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Starke Worte, aber Paulus war ein starkes Vorbild, ein starkes Beispiel. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen und sagen, hier Leute, guckt mich mal an, wie ich das so regel, macht alles so wie ich. Muss ich nicht. Paulus, Vorbild hier, und er sagt, macht es so wie ich. Und Paulus sagt einen Satz in 2. Korinther 1, Vers 24 zu den Korinthern, dass er Gehilfe der Freude für die Korinther ist. Und das ist unser letzter Punkt, Teil auch unserer Anwendung, 2. Korinther 1, Vers 24. Da sagt er nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Resümieren. Wie sieht es aus mit meiner Freude? Habe ich Freude in meinem Leben? Wir haben gesehen, wie wichtig der Friede für die Freude ist, dass ich Frieden habe mit Gott, um wirkliche Freude zu erfahren. Habe ich Frieden mit Gott? Die Frage, die da vorgestellt werden muss. Und wenn ich, dann die Frage, wie viel Freude habe ich? Und wo muss ich vielleicht Buße tun in meinem Leben? Wo muss ich vielleicht um Vergebung bitten, dass die Freude an Jesus wiederkommt? Wo ich mich vielleicht erfreut habe an Dingen, die mit Jesus gar nichts zu tun haben. Oder Jesus außen vor gelassen habe. Also wie komme ich da zurück, dass ich die Freude wieder erfahre? Und wenn du freudig durchs Leben gehst und deine Güte, deine Sanftmut, deine Liebe den anderen kundtust, dann bist du ein Gehilfe der Freude für andere. Dann bist du Zeugnis für diese Freude, die du hast am Herrn, wenn Paulus sagt, freut euch in dem Herrn. Und das soll uns motivieren, gerade auch in der Adventszeit, dass wir uns an Jesus erfreuen und so Gehilfen der Freude sind für andere, in unserer Ehe, in unserer Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz. Und ich habe versucht zu bestätigen den Satz, den wir am Anfang gesagt haben, die Freude ist das sicherste Zeichen dafür, dass wir Gott nahe sind. Wie nahe bin ich Gott, wie nahe bist du Gott? Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du und dass in dir wirkliche Freude zu finden ist, dass du die Quelle der Freude bist. Aber wir wissen selbst, dass wir oft darum zu kämpfen haben, weil wir unsere Freuden oft woanders suchen. Manchmal in Dingen, die dir und deinem Wort widersprechen, da möchten wir um Vergebung bitten. Manchmal machen wir uns Sorgen und unsere Sorgen machen uns so fertig, dass wir überhaupt keinen Frieden mehr haben, dass auch die Freude fehlt. Und da möchte ich dich bitten, für diejenigen, die momentan mit Sorgen zu kämpfen haben, sei es gesundheitlicher Art, sei es vielleicht auch wirtschaftlicher Art oder bezogen auf die Zukunft, dass du hilfst, diese Sorgen aktiv zu bekämpfen, so wie du es sagst, durch dein Wort. Dass wir einfach dir alles abgeben im Gebet und flehen und Danke sagen, weil du schon einen guten Plan hast und es zu einem guten Ende führst. Danke, Herr Jesus, dass wir auch Gehilfen der Freude sein dürfen. Wenn wir diese Freude haben, dann dürfen wir das ausleben, dann dürfen wir unsere Güte, unsere Sanftmut und die Liebe dürfen wir anderen Menschen zeigen. Und dann dürfen wir auf dich aufmerksam machen durch die Freude, die du uns schenkst. Amen.